Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jeder siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Hallo, grüezi und willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Geschichtskunde. Auf die Produktion der heutigen Folge habe ich mich besonders gefreut. Gast ist nämlich mit Kaspar Michel mein erster richtiger Chef nach dem Studium. Damals war er Finanzdirektor und damit Regierungsrat im Kanton Schwyz. Ein Amt, welches er zwischen 2010 und 2022 innehatte. Davor hat er Geschichte und Staatswissenschaften studiert und war über 8 Jahre lang Staatsarchivar im Kanton Schwyz. Er ist ein äußerst profunder Kenner der Geschichte des Innerschweizer Kantons. Mitgebracht hat er uns die faszinierende Biografie von Melchior Diethelm. Anhand seiner Lebensgeschichte erhalten wir einen wunderbar spannenden Einblick in die politischen Verhältnisse im Kanton Schwyz zwischen ca. 1815 und 1850. Zusätzlich haben wir aber auch Einblick in einige Entwicklungen in der Eidgenossenschaft selber, welche sich auf dem Weg zur ersten Bundesverfassung 1848 und damit im zeitweise schmerzhaften Wandel vom Staatenbund zum Bundesstaat befand. Zu viel verraten möchte ich aber noch nicht. Dafür erlaube ich mir zur Einstimmung einen kurzen History Fun Fact. Der gordische Knoten war gemäß der griechischen Mythologie ein unlösbar komplizierter Knopf, der Legende nach nur vom künftigen Beherrscher Asiens entwirrt werden konnte. Genau das war aber das Ziel von Alexander dem Großen, als er 333 vor Christus auf seinem Feldzug gegen das sich in Asien befindende Perserreich die Stadt Gordion in der heutigen Mitteltürkei erreichte. Mit dem unverwüstlichen Knoten konfrontiert, entschied er sich für eine pragmatische Lösung für das scheinbar ewige Dilemma. Er durchtrennte die Seile kurzerhand mit einem kräftigen Schwerthieb. Offenbar zu Recht. Er reihte danach einen militärischen Sieg an den anderen, schlug die Perser bei Issos und Gaugamela entscheidend, eroberte deren Hauptstadt Babylon und stieß schlussendlich bis ins damals sagenumwobene Industal und damit über die Grenzen der bekannten Welt hinaus vor. Warum dies gut zu wissen ist, findet ihr hoffentlich während der Episode heraus. Last but not least die obligate Werbung in eigener Sache. Die Zeitgenossenschaft wächst fleißig und wir freuen uns darum immer über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder eurem Lieblingsaudioanbieter. Auch über Mund-zu-Mund-Werbung in eurem Bekanntenkreis oder im Büro freuen wir uns sehr. Lieber Kaspar, es freut mich besonders, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Wir sprechen heute über das äußerst spannende Leben von Melchior Diethelm, der in der prägenden Zeit ab 1830 im Kanton Schwyz politisch aktiv war. Du hast eine ganz besondere Beziehung zu diesem äußerst spannenden Persönlichkeit.
Ja, das ist korrekt. Er begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Schon als Kleinkind konnte ich sein Porträt bei uns im Esszimmer betrachten. Er ist einer meiner Vorfahren. Er ist mein Urgroßvater, was natürlich erheblich weit weg liegt, aber doch im direkten Stamm gehört er zur Familie.
Das heißt, er war tatsächlich ein direkter Vorfahre von dir?
Er war ein direkter Vorfahre von mir und deshalb war er auch immer präsent in der Familie und es haben sich immer wieder in allen Generationen Familienangehörige mit ihm auseinandergesetzt.
Sehr spannend. Es hat sich auch herausgestellt, dass er eben ein sehr bewegtes und umtriebiges Leben geführt hat. Das werden wir uns heute etwas genauer anschauen und beginnen damit, eben die politischen Rahmenbedingungen etwas abzustecken. Die Schweiz war bis ca. 1813/14 ein Vasallenstaat Frankreichs in den Napoleonischen Kriegen und musste sich danach wieder neu organisieren. Wie hat das ausgesehen und wie hat das speziell im Kanton Schweiz ausgesehen?
Ja, wenn man sich die Lebensdaten von Melchior Diethelm anschaut und sein Geburtsjahr, nämlich 1800, er wurde am 6. Dezember 1800 geboren, so kam man natürlich genau in eine Zeit hinein, die unheimlich bewegt war und die auch sehr schwierig war. Und das betrifft die ganze Eidgenossenschaft, es betrifft ganz Europa, es betrifft in erheblichem Maße auch den Kanton Schweiz, der mit der Besetzung durch die helvetischen Revolutionstruppen, durch französische Truppen, durch Durchmärsche von kaiserlichen und sogar russischen Armeen natürlich eine unglaublich schwierige Zeit hinter sich hat. Und in diese schwierige Zeit hinein wurde er geboren. Und wenn man sich dann vorstellt, dass er eben als Jüngling genau in die Zeit hineinkommt, wo sich das Ganze auflöst, wo nochmals mehr Bewegung drin ist, mit dem Wiener Kongress, mit dem Rückzug der französischen Hegemonialherrschaft aus Europa, mit der Neuordnung Europas, so kann man sich vorstellen, was das mit einem jungen Mann damals gemacht hat.
Was passiert im Kanton Schweiz 1814?
1814 passiert das, was in den meisten Kantonen, in den alten Kantonen passiert. Die französische Herrschaft ist weggeblasen. Man geht wieder in die Restauration hinein. Man versucht wieder die alten Verhältnisse herzustellen, die vorrevolutionären Verhältnisse herzustellen, die alten Obrigkeiten herzustellen. Und die ehemaligen Eliten kommen zurück, beanspruchen wieder ihre Macht. Und das gibt natürlich unglaubliche Unruhe. Zumal im Kanton Schweiz eben vorher schon ziemliche Unruhe drin war, was die politische Gleichberechtigung der Bürgerinnen und Bürger und die politische Gleichberechtigung der verschiedenen Landschaftsteile anbelangt. Also der Kanton Schweiz war damals in einer unglaublichen Unruhe drin, weil es verschiedene Kräfte gab, die wirklich zentrifugal gewirkt haben. Die einen wollten jetzt die Chance nutzen, den Kanton neu und modern zu organisieren, die anderen sagten zurück auf die Zeit vor 1798.
Ja, und das ist auch geografisch relativ klar abtrennbar, dieser Graben, oder? Es gibt die alten Obrigkeiten im Talkessel, sagen wir, in der Schweiz. Und dann gibt es die äußere Schweiz mit Einsiedeln, den Höfen, der March und ich glaube auch Küsnacht gehört dazu, oder? Waren eigentlich historisch gesehen eher Untertanengebiete und die will man jetzt eigentlich wieder zurück in diese Abhängigkeit zwingen.
Das ist richtig. Die Trennlinie ist ganz klar. Die ehemaligen angehörigen Landschaften, wie man sie genannt hat, die in einem klaren Untertanenverhältnis, in einem Abhängigkeitsverhältnis vom Land Schweiz, dem Kernland Schweiz, im Talkessel Schweiz, zwischen Vierwaldstättersee und zwischen dem Sattelpass und der Rigi liegt, das waren sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Und das ist genau diese Trennlinie, die es hier zu verfolgen gibt. Es ist aber anzumerken, dass natürlich auch die Gleichberechtigung der Bürgerinnen und Bürger innerhalb des alten Landes Schweiz nicht ausgeglichen war, dass es neue Bürger gab, zugezogene Bürger gab, die gleichen Rechte einforderten wie die Alteingesessenen.
Für uns wichtig zu wissen ist jetzt noch, dass eben 1814 quasi eine neue Verfassung versprochen wird, dass man die ausarbeitet. Daran hält man sich dann aber nicht, sondern man versucht dann eben Stück für Stück diese alten, sehr einseitigen Abhängigkeitsverhältnisse wiederherzustellen. Aber vielleicht schwenken wir jetzt kurz auf unseren Melchior Diethelm. Der gehörte dann eben zur äußeren Schweiz oder zum äußeren Schweiz und hat dort eigentlich am Anfang eine relativ normale Laufbahn.
Das ist so, aber er war vermutlich als Jüngling in diese hochvirulente Zeit hineingeboren und lebte damals in dieser hochvirulenten Zeit und hat wahrscheinlich durchaus ein geschärftes Bewusstsein gehabt, dass sich das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen lässt auf die vorrevolutionären Verhältnisse und dass man eben auf den modernen Verfassungsgrundsätzen jetzt den Staat organisieren sollte. Aber es stimmt, er war damals in der Ausbildung als Bauernsohn aus Schübelbach in der March, eben in einem Teil dieser angehörigen Landschaften, hatte er aber die Gelegenheit, Medizin zu studieren, zuerst ins Lyzeum nach Luzern zu gehen, also eine gymnasiale Ausbildung zu machen und nach Luzern eine medizinische Ausbildung zu machen in Wien und in Freiburg im Breisgau. Und natürlich dann als Angehöriger einer ehemaligen Untertanenlandschaft, als Bauernsohn in eine bürgerliche Gesellschaft hineinzugehören, die durchaus ein anderes Bewusstsein entwickelte, als das noch vor der Revolution gewesen ist. Also das sind natürlich neue Leute, das sind gescheite Leute, die sind gut ausgebildet, die haben klare Vorstellungen, wie die Moderne zu organisieren ist. Mit denen konnte man sicher nicht mehr gleich verfahren wie vor 1800. Und das hat sich an einer Persönlichkeit wie an ihm und an vielen anderen Zeitgenossen klar manifestiert.
Mit diesem Gepäck, sagen wir jetzt mal, kommt er dann eben zurück in die Mark, gründet dort eine Familie, lässt sich nieder und wird dann auch sehr schnell politisch aktiv.
Richtig, also er kommt als junger Arzt zurück, sehr gut ausgebildet, hat die damalige Welt gesehen, er war in Wien, er war in Süddeutschland, ist ausgebrochen aus diesen engen Verhältnissen seiner ehemaligen Heimat, aber kommt zurück mit dem vermutlich mit der klaren Vorstellung, jetzt hier auch seine Kompetenzen und seinen Intellekt einzubringen. Und das hat er ja dann auch massiv gemacht. Er macht zuerst in Siebnen, in seinem Heimatdorf, eine Arztpraxis auf, aber transferiert diese schon zwei Jahre danach, im Jahre 1827, als 27-Jähriger, nach Lachen in den Bezirkshauptort am oberen Zürichsee, was damals sicher das politische Zentrum war und auch das politische Zentrum derjenigen Kräfte, die sich ganz klar gewehrt haben gegen die reaktionären Kräfte aus Schweiz.
Und diese Kräfte werden dann eben sehr schnell oder nehmen auch durchaus drastische Mittel zur Hilfe. Die sagen sich nämlich in den frühen 1830er Jahren vom Kanton der Inneren Schweiz los.
Die haben einen Katalysator erfahren, der quasi europäischen Rang hat, die Juli-Revolution in Paris, aber auch die Umwälzungen in anderen eidgenössischen Kantonen, die Regenerationskantonen, die auch die konservativen, reaktionären Regierungen hinweggefegt haben und liberale, moderne Regierungen installiert haben. Und das war durchaus der Gedanke der Zeit, dass man sagt, jetzt ist der Moment gekommen, um Gleichberechtigung einzufordern und um den Staat modern zu organisieren. Als Intellektueller, als einer, der natürlich sprachgewandt war, er konnte hervorragend schreiben, war schreibkundig, wurde er sicher hinzugezogen von den damaligen örtlichen Eliten und den maßgeblichen Personen, die, so stellt man sich vielleicht ein bisschen banal vorgesagt haben, dieser junge, gut ausgebildete Arzt, dieser Einheimische, der soll jetzt da gleich einmal mithelfen. Und allem Anschein nach war er sehr, sehr brauchbar. Vor allem alles, was die intellektuelle Arbeit betroffen hat.
Kannst du uns noch kurz erzählen, was die dann genau gemacht hatten oder wie sie sich versucht haben, loszusagen?
Die Voraussetzung war, dass man 1814 durchaus das Bewusstsein hatte, dass man jetzt eine neue Staatsorganisation braucht. Und man wurde vertröstet. Schweiz oder Altschweiz, wie man das genannt hat, hat gesagt, wir können jetzt nicht gleich in eine Verfassung hineingehen, wir brauchen zuerst einen Grundvertrag. Da werden wir einige Punkte durchaus regeln, dass man die Landsgemeinde geografisch in die Mitte des Kantons nimmt, dass auch alle partizipieren können in gleicher Form an der Landsgemeinde. Das ist mal eine wichtige Voraussetzung. Gleichberechtigung der Bürgerinnen und Bürger, das ist der Bürger, natürlich nicht der Bürgerinnen, sondern der Bürger hat man postuliert, hat aber gleichzeitig auch gesagt, zwei Drittel aller Beamtenstellen und zwei Drittel aller Ämter werden doch noch von Altschweizern wahrgenommen. Und dieser Grundvertrag war eigentlich nur eine Voraussetzung, eine Verfassung zu erarbeiten. Und man hat sage und schreibe 15 Jahre lang vertröstet und hinausgeschoben und gesagt, ja, es geht jetzt noch nicht und es ist noch nicht die Möglichkeit und nicht die Dringlichkeit. Und in diesen Umschwungjahren, vor allem 1830, hat sich die Konstellation ergeben, dass man gesagt hat, jetzt oder nie. Und auch die Personen, die damals bereitstanden, unter anderem Melchior Diethelm, haben diesen Stier an den Hörnern gepackt, weil er auch die intellektuellen Voraussetzungen hatte. Er kam dann auch in die politischen Ämter, er wurde also Bezirkslandamann der Mark, er wurde der politische Führer und Chef in der Mark, in diesem wichtigsten Teil der ehemaligen angehörigen Landschaften und somit natürlich auch der Kopf, der intellektuelle Kopf dieser Unabhängigkeitsbestrebungen, dieser Unabhängigkeitsdrohungen auch gegenüber Schweiz. Man wollte sich ja nicht trennen, sondern man wollte die Gleichberechtigung, aber diese Drohkulisse. Der Mann fürs Grobe war ein alter Weggefährte von ihm, der beträchtlich älter war als er, 20 Jahre älter war. der Wirt des Restaurant Ochsens, Franz Joachim Schmid hieß der. Der war sicher der Mann fürs Grobe, der große Redner, aber der intellektuelle Kopf, der Führer, der auch die Verfassung dieser Abspaltungstendenzen ausgearbeitet hat, alles schriftlich erledigte, das war Melchior Diethelm.
Ja, aber die Unabhängigkeit, die machen sie auch kurzfristig und es wird auch von der Tagsatzung, also dem eidgenössischen Leitgremium, anerkannt.
Diese ehemaligen angehörigen Landschaften, diese Bezirke, wie sie dann nach 1814 hießen, die haben sich organisiert, sie haben sich zusammengeschlossen. Das war eigentlich der große gordische Knoten, der durchschlagen werden konnte, dieses gemeinsame Vorgehen. Und man hat die Vereinigten Bezirke gegründet, die eben diese Unabhängigkeitsbestrebungen machen. Und diese Vereinigten Bezirke haben dann auch in einem ersten Schritt eine gemeinsame Regierung als Voraussetzung für eine Kantonstrennung vollzogen. Und die ganzen politischen Wirren, diese Diskussionen, diese Drohgebärden, diese gegenseitigen, die haben tatsächlich darin gemündet, dass diese Vereinigten Bezirke dann am 22. April 1833 von der Tagsatzung, der eidgenössischen Tagsatzung, anerkannt wurden als vorderhand eigenständiger Halbkanton Schweiz äußeres Land. Das war sein Name.
Und die Reaktion aus Innerschweiz war dann durchaus drastisch.
Die war sehr drastisch. Man hat das nicht geglaubt, dass das die Eidgenossenschaft tatsächlich machen würde. Es ging natürlich auch darum, dass die anderen Kantone Schweiz hier unter Druck setzen konnte. Es war die genau gleiche, auch zeitgleiche Bewegung, wie sie im Kanton Basel, im Basel-Land stattgefunden hat, von der Zwischenstadt und der Landschaft, wo das ja auch nachhaltig war und heute noch besteht. Es war also genau die gleiche Entwicklung. Man hat diesen Unabhängigkeitsbestrebungen quasi stattgegeben, in der Hoffnung, dass es wieder eine Vereinigung gibt, aber dann unter neuen Voraussetzungen. Und in Schweiz hat das dann auch geklappt letztendlich, aber erst nach einem fulminanten Höhepunkt. Und in Basel war das nie mehr zustande gekommen. Diese blieben getrennt, diese Kantone.
Genau, der fulminante Höhepunkt war nämlich, dass die Innerschweizer Küsnacht besetzt haben, dann im Gegenzug von der Tagsatzung besetzt wurden und eigentlich zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung quasi genötigt wurden. Man kann vielleicht als Klammerbemerkung hier noch anmerken, dass die Tagsatzung hier tatsächlich auch eine politische Motivation dafür hatte, weil die ersten Tendenzen also des Widerspruchs zwischen den liberalen und konservativen Kantonen, das später im Sonderbundeskrieg enden würde, hatten bereits stattgefunden und man hat darum die Schweizer versucht, an der engen Leine zu führen.
Der Tagsatzung ging es darum, den Bundesvertrag, diesen sehr lockeren und völlig veralteten Bundesvertrag von 1815 zu erneuern und auch auf dieser Landesebene in eine moderne, möglichst liberale Staatsverfassung umzumünzen, was ja dann erst 1848 gelungen ist. Das war die Absicht der Tagsatzung und dafür hat sie auch die Druckmittel gebraucht gegenüber diesen renitenten, reaktionären und konservativen Kantonen. Und Schweiz gehörte da dazu.
Sehr gut. Jetzt schwenken wir wieder auf unseren Melchior Diethelm. Der übernimmt nämlich dann eben politische Ämter in diesem neuen wiedervereinigten Kanton. Und ja, auch da gibt es einen drastischen Höhepunkt schlussendlich in diesem Prozess.
Im getrennten Kanton war er Finanzchef, er war Landessäckelmeister, hat das mit grossem Erfolg gemacht. Und nachdem, dass die Eidgenossenschaft, dass die Tagsatzung Schweiz gezwungen hat, sich wieder zu vereinigen, aber eine moderne Verfassung auszuarbeiten, die darin bestanden hat, dass man diejenige schlichtweg übernommen hat, welche der getrennte Kanton, der Kanton Schweiz äußeres Land hatte. Das war ein sehr, sehr pragmatisches Vorgehen. In dieser neuen Regierung hat er das Kantonsstatthalteramt, also das Vizepräsidium, belegt. Und dann in diesen Wintermonaten 1833/34 war er Mitglied der Regierung, sogenannte Winterregierung, die dann aber bereits im Frühling 1834 regelrecht hinweggefegt wurde, wieder von den reaktionären Kräften.
Kannst du uns kurz erklären, wie das vonstatten gegangen ist? Weil ich glaube, es gibt einen guten Einblick in die, wie das damals zu und her ging.
Nun, die eidgenössische Tagsatzung hat sogar Beobachter stationiert, hat den Vollzug beaufsichtigt, dass man eben in Schweiz, in diesem wiedervereinigten, unter Zwang wiedervereinigten Kanton Schweiz, eine Staatsverfassung, eine moderne, einführt. Hat diese neue Regierung auch beschützt und dann aber gesagt, ja nun, jetzt ist wieder vereinigt, jetzt gibt es eine Regierung, die ist dann für sich sehr vernünftig zusammengestellt gewesen mit einer sehr vermittelnden, damals erst 27-jährigen Persönlichkeit von Nazar von Reding aus Schweiz, eigentlich ein Angehöriger der alten Elite, aber mit durchaus modernen, liberalen Gedankengut, also eine sehr integrative Figur mit dem Vizepräsidenten oder Landesstatthalter Melchior Diethelm und hat dann die quasi in die freie Wildbahn entlassen. Und als dann die politischen Mechanismen hätten spielen sollen, nämlich dass man eben jetzt eine gemeinsame Kantonslandsgemeinde veranstaltet und Wahlen abhielt, da haben die konservativen Kräfte also große Mehrheiten beschaffen können, auch unter Druck und unter Zwang und unter Bestechung, und konnten diese Regierung 33-34, diese moderne liberale Regierung, wieder hinwegfegen und eine konservative Regierung installieren unter der Leitung von Abiberg, Alois Abiberg, der dann eigentlich während der ganzen späten 30er Jahre und 40er Jahre auch die Oberhand behielt im Kanton Schweiz.
Genau, noch kurz hier auch zur Orientierung. Also die Landsgemeinde heisst wirklich, dass sich die Bürger in Rotenturm, also doch in, eigentlich in der Mitte, aber die haben sich physisch getroffen und die haben dann dort mit Handerheben eben auch abgestimmt. Und das ist zuweilen eben auch nicht ganz immer friedlich zu und her gegangen.
Die Absicht der liberalen Kräfte, der Kräfte auch der ehemaligen angehörigen Landschaften, war immer, dass man diese Kantonslandsgemeinde abschafft, was man dann 1848 auch gemacht hat, weil sie einfach ein unberechenbares, teilweise auch ungerechtes, sehr beeinflussbares Gremium war. Das hat sich zweimal ganz drastisch gezeigt, 1834 an dieser Landsgemeinde, wo eben diese Winterregierung hinweggefegt wurde, wo es tumultartige Szenen gab, und dann später noch am 6. Mai 1838 im sogenannten Horn- und Klauenstreit, eigentlich ein Stellvertreterkrieg, bei dem es um Auftriebsrechte gegangen ist auf die Alpen, aber letztendlich ein Stellvertreterkrieg für den Konflikt zwischen liberalen und konservativen Kräften, als es zu dermaßen tumultartigen Szenen gekommen ist, dass man es also bis in die Londoner Zeitungen geschafft hat mit dieser Kantonslandsgemeinde, wo sich 10'000 Stimmberechtigte in Rotenturm auf dieser Anhöhe die Köpfe eingeschlagen haben.
Ich habe gelesen, es soll sogar Pistolenschüsse gefallen sein.
Es sind Schüsse gefallen, es sind Knüttelmänner, wie man gesagt hat, aufgetreten. Es hat fluchtartige Szenen gegeben. Es hat auch einen klaren Sieg dieser Straßenschlacht, dieser Feld- und Wiesenschlacht gegeben, nämlich die Hornmänner, die Konservativen, haben da gesiegt. Man hat sich zurückgezogen. Auch wieder einer dieser Momente, als die eidgenössische Tagsatzung quasi als Eidgenossenschaft eingegriffen hat und gesagt hat, so geht das nicht, ihr müsst das wiederholen, und zwar unter eidgenössischer Aufsicht, unter Tagsatzungsaufsicht, also quasi kontrolliert, was natürlich eine totale Kapitulation und Aufgabe der Selbstbestimmung ist.
Ja. Ja, du hast es schön geschrieben in deinem Artikel auch, Melchior Diethelm sei in einem Lauf über den Etzel geflüchtet und außer Atem wieder in der äußeren Schweiz angekommen.
So zitieren es die Quellen und die Zeitungsberichte von damals. Also in der tumultartigen Szenerie 1834 wurde er blutig erschlagen, was in seiner Familie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, bei seinen Kindern und bei seiner Frau. Und 1838 musste er wirklich auch fliehen und wegspringen. Und so ging es vielen anderen seiner Zeitgenossen und seiner politischen Weggefährten.
Wir schauen nachher noch etwas genauer auf das Privatleben von Melchior Diethelm. Ich glaube, zwei Sachen sind hier wichtig zu erwähnen. Erstens, dieser Gegensatz zwischen eben liberalen Tendenzen, eher in den ehemaligen Untertanengebieten angesiedelt, und den reaktionären Innerschweizer, das lodert weiter während dieser 30er Jahre, oder? Das kommt immer mal wieder mehr und weniger zum Vorschein. Der Horn- und Clownmännerstreit ist eben so ein Vertreterkonflikt. Aber grundsätzlich muss man wahrscheinlich auch festhalten, im Kanton Schweiz haben die Reaktionären üblicherweise die Oberhand behalten und politisch mehr bestimmt. Wir müssen aber für den weiteren Verlauf des Gesprächs vielleicht hier einwerfen, dass auf Schweizer, also auf eidgenössischer Ebene, dieser Konflikt eher zur Tendenz der Liberalen ausfällt. Also der gleiche Gegensatz, der es im Kanton Schweiz im Kleinen gibt, gibt es in der Schweiz im Grossen. Der endete dann eben im Sonderbundskrieg 1847 und in der Gründung des Bundesstaates 1848. Das wird uns dann nachher noch beschäftigen. Aber lass uns kurz jetzt vielleicht auch das Privatleben von Melchior Diethelm noch genauer anschauen, weil das war durchaus auch sehr bewegt in dieser Zeit.
Ja, also er hatte durchaus ein Privatleben, was man sich kaum vorstellen kann, auch wenn man sieht, was er sonst noch gemacht hat. Also er war, wie gesagt, ein Arzt. In dieser Zeit, als er politisch am aktivsten war, in den 30er Jahren, war er zwischen 30 und 40 Jahre alt, also erst 33 zu dieser Kantonstrennungszeit, wo er vermutlich total in Anspruch genommen wurde. Er hatte mehrere Kinder, viele sind auch verstorben, überlebt haben letztendlich 6 seiner Kinder, einer Tochter und 5 Söhne, die dann wirklich gediehen und auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts politisch selber sehr aktiv waren und eben auch Söhne waren dieses großen Melchior Diethelms, was sich gesellschaftlich durchaus ausgedrückt hat. Mich persönlich hat immer beeindruckt, dass genau in dieser Zeit 1833, 1834, in dieser Zeit, als die Kantonstrennung war und er auch in dieser Winterregierung Einsitz nahm, wo er noch hinweggefegt wurde, hat er 3 seiner Kinder verloren. Zuerst ein 11 Monate Jahre altes Mädchen, dann seinen Knaben im Alter von 3,5 Jahren und dann noch die Erstgeborene, eine 8-jährige Tochter im Jahre 1834, was einfach einen Hinweis gibt, wie unglaublich beschwerlich, dass auch das Privatleben natürlich gewesen ist und dass diese Probleme auch mitbestanden haben, was das für seine Gattin heißt, für seine Frau heißt, was hat die mitgemacht, nebst all den politischen Anfeindungen, nebst den Belagerungen seines Wohnhauses, nebst den tumultartigen Szenen, diese familiären Zerrüttungen, auch wenn wir uns nicht täuschen dürfen, dass natürlich gerade auch die Leben und Tod und Kindstod, dass die Leute das vermutlich anders damit umgegangen sind, als wir das heute tun. Aber die Dramatik ist natürlich gleichwohl sehr hoch.
Und dann hat er sich anfangs der 1840er Jahre auch beruflich nochmal anders orientiert.
Also umorientiert nicht, man hat alles miteinander gemacht. Er war Arzt, er war ein klassischer Landarzt, er hatte eigentlich einen guten Namen als Arzt, er hatte eine sehr große Klientschaft. Die Ärzte haben in dieser Zeit in der Politik eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Bundesstaatsgründung. Alleine in der Verfassungskommission waren 3 Ärzte. Das sind gut ausgebildete Leute gewesen. Er hat nebenbei noch als Ergänzung ein Gasthof gekauft, der prominente Gasthof Bär in Lachen. Und war somit Bärenwirt, also man war Arzt, man war Wirt und man war gleichzeitig Politiker. Und dieses Gemengenlage, das übrigens eben auch schon Schmied hatte, sein Ziehvater, ein anfänglicher Ziehvater, mit dem er sich dann stark überworfen hat nach 1833, das war so das Standing damals, dass man eben als gut ausgebildeter, vermutlich auch um das Einkommen zu sichern, hier noch Nebenbeschäftigungen, die aber auch politische Einflussnahme ermöglicht haben, sich zugelegt hat.
Ja, ich habe noch etwas auf sein Amt bei der Neuen Zürcher Zeitung gezielt, das er dann auch noch kurzzeitig innehatte.
Er war seit den frühen 1830er Jahren immer auch Korrespondent für die Neue Zürcher Zeitung und hat also aus die Belange des Kantons Schwyz beschrieben in der Zürcher Zeitung, natürlich außerordentlich tendenziös und im Sinne der liberalen Bewegung, des liberalen Geistes. Und dann ist, ich glaube, im Dezember 1842 der damalige Chefredaktor Ott, für den er immer wieder als Stellvertreter fungiert hat, der war viel im Ausland auch, der ist verstorben und er ist dann eingesprungen als Chefredaktor der NZZ und das mehrere Monate lang. Und er hat interessanterweise in diesen wenigen Monaten einige große Innovationen gemacht, das Korrespondentennetz massiv erweitert und auf die Tageszeitung umgestellt bei der NZZ, aber er war wirklich nur einige Monate Chefredaktor bei der NZZ.
Sehr gut, wir schwenken wieder auf die politische Geschichte. In den 1840er Jahren ist es relativ ruhig um Melchior Diethelm, gemessen an den 1830er Jahren. Eben in der Schweiz findet dann dieser kurze Bürgerkrieg statt, Sonderbundskrieg. Danach trifft man sich in Bern, um den neuen Staat oder einen neuen Modus auszuhandeln. Und weil eben auf nationaler Ebene Diethelms Partei oder Diethelms, sage jetzt mal, Fraktion gewonnen hat, nämlich die Liberalen, ist er eben bei diesen Verhandlungen dabei.
Also vorauszuschicken ist, dass man ihn tatsächlich wie auch 1833 nach dieser Zwangswiedervereinigung des geteilten Kantons Schwyz auch nach dem Sonderbundskrieg, wo Schwyz natürlich zu den Verlierern gehört hat, wieder in die Regierung holt und sagt, ja, jetzt gibt es wieder einen Neustart, jetzt musst du wieder Mitglied werden der Regierung. Und er hat dort wiederum als Kantonsstatthalter fungiert und gleichzeitig auch noch als Mitglied der Regierungskommission, wie es geheißen hat, das Amt des Taxsatzungsbeamten, also der Vertreter in Bern, eingenommen, in der Taxsatzung. Und als Taxsatzungsbeamter hat er es geschafft, in die Verfassungsrevisionskommission gewählt zu werden. Er hat also zwei Ämter in Bern wahrgenommen, nämlich Taxsatzungsbeamter und Mitglied der Verfassungskommission. Was natürlich ein entscheidender historischer Moment für die Eidgenossenschaft
war. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das heisst, das ist diese Kommission, die erste Bundesverfassung für den schweizerischen Staat, wie er heute noch besteht, ausarbeitet. Oder? Das ist eines der ganz wenigen Fenster, wo dann wirklich Entscheidendes geleistet wird. Und da hat er ja, und jetzt kommen wir auf einen der wichtigsten Punkte dieser Unterhaltung zu sprechen, dort hat er einen ganz, ganz entscheidenden Input mitgeliefert.
Ja, ich glaube, das ist eine grosse Leistung, die ihn auch als eidgenössische Persönlichkeit rechtfertigt. Er hat tatsächlich unter sehr speziellen und besonderen Umständen den entscheidenden Antrag in dieser völlig zerfahrenen Diskussion eingebracht, nämlich in der Diskussion, wie soll der Staat und das Parlament überhaupt organisiert sein, und hat, nachdem dass man schon abbrechen wollte und nachdem dass man eine desolate Diskussionsgrundlage hatte, gesagt, wir müssen uns unbedingt überlegen, ob man nicht das Zweikammern-System nach amerikanischem Vorbild mit einem Senat und einem Repräsentantenhaus auch in der Schweiz adaptieren könnte. Und mit diesem Antrag, dieses System zu überprüfen und anderentags dem konkreten Antrag es einzuführen, hat sich die Kommission an diesem Nachmittag getrennt und hat sich darüber gebeugt und hat entsprechende Unterlagen über Nacht diskutiert und angeschaut. Und am anderen Tag hat sich tatsächlich eine Mehrheit für diesen auch gordischen Knoten, der durchschlagen werden konnte, gefunden. Es war sein Antrag, das Zweikammern-System mit einem Ständerat und einem Nationalrat einzuführen.
Wie er eben auch bis heute noch sehr erfolgreich existiert.
Richtig, also ein nachhaltiger Vorschlag, der heute absolut plausibel erscheint, aber damals natürlich ein absoluter Schreckgespenst war für die konservativen Kantone, für die Sonderbundsverliererkantone, aufgrund des Nationalrates, den man nicht wollte, diese Volksvertretung, sondern nur die Kantone sollten einen Mehrheitsentscheid herbeiführen, und andererseits ein Schreckgespenst natürlich auch für die liberalen, modernen Kantone, die sagten, wir müssen die Macht dieser kleinen Kantone unbedingt zurücktreten. Und heute dieser Mix ist ja außerordentlich erfolgreich.
Du hast es schon angeteasert. Zu Hause wurde dieser Input nicht wirklich geschätzt. Er hat es auch selber nicht an die grosse Glocke gehängt. Und ist er dann auch eben wieder als zurück in den Kanton, ist nicht mehr unbedingt in den ganz hohen politischen Ämtern auf Kantonsstufe tätig gewesen.
Es passierte in der Schweiz das Gleiche wie 1834. Also quasi unter dem Schirmmantel der Tagsatzung respektive Eidgenossenschaft wurde eine moderne, zukunftsfähige Regierung installiert, und sobald man auf der freien Wildbahn war, haben die konservativen Kräfte wieder das Zepter übernommen, und auch er flog bereits 1848 im März wieder aus dieser Regierung heraus und war nicht mehr Mitglied der Regierung. Aber er war noch Taxationsbeamter und er war Mitglied der Verfassungskommission und konnte somit natürlich auch rücksichtsloser und ohne Instruktion sich einbringen in dieser Taxation. Aber er wusste, dass sein Vorschlag, sein moderner, sein liberaler Vorschlag, sein moderner Verfassungsgedanke natürlich zu Hause überhaupt nicht gutiert wurde und dass das für ihn nachgerade gefährlich werden konnte. Und er hat es ja geradezu verleugnet und verschwiegen, dass der Vorschlag von ihm ist.
Ja, muss man sich mal vorstellen, war einer der wichtigsten Merkmale dieser neuen Verfassung, und der Ideengeber konnte sich nicht mal für diesen sehr konstruktiven Vorschlag eben die Lorbeeren dafür abholen.
Er hat es eingebracht, er hat es vorgeschlagen. Der Ideengeber eigentlich war sein ehemaliger Lehrer vom Lyzeum Luzern, Paul Ignaz Vital Troxler, ein Staatsphilosoph, auch Arzt übrigens, der aber politisch nie sehr aktiv war, aber ein Staatstheoretiker. Und er hat ihn, seinen ehemaligen Schüler Diethelm, 1863 angeschrieben und gesagt, schreibe mir mal, wie das damals eigentlich war, dass meine Idee tatsächlich zum Durchbruch kam. Und Diethelm hat selbst seinem Lehrer und Vertrauten zurückgeschrieben, ja, das wurde diskutiert, und dann hat es aber der spätere Bundesrat Munziger der ja auch dein Schüler war, hat das eingebracht, ein Solothurner, der dann in den ersten Bundesrat gewählt wurde. Das war von ihm diese Idee. Was nachweislich nicht stimmt, der sehr profunde Arbeit von Rolf Hollenstein, einem Historiker, der diese Verfassungsrevisionskommission nachgerade filettiert hat, in der hervorragenden Art und Weise konnte eindeutig nachweisen, dass sowohl die Idee wie auch der Vorschlag, die Idee es zu prüfen, wie auch der konkrete Vorschlag es umzusetzen, von Diethelm eingebracht wurde.
Sehr gut. Damit war der politische Höhepunkt erreicht, kann man so sagen. Die zweite Lebenshälfte, sage ich jetzt mal, war aber nicht weniger umtriebig. Er hat sich danach noch sehr, sehr nachhaltig und vielseitig, vor allem in seiner Heimat, eingesetzt für die Gemeinschaft.
Ja, man stellt dann nach 1848, also er war dann noch nicht mal ganz 50, stellt man fest, dass er sich ja, zurückgezogen hat auf seine engere Heimat, auf seinen Bezirk. Er war mehrmals noch Bezirkslandemann, er war Gemeindepräsident in Lachen, er hat Kommissionen präsidiert. Er hat sich sehr um die, was ein grosses Thema war, um die Waldteilungsfrage gekümmert. Er hat sich sehr um den Eisenbahnbau und die Linienführung der Eisenbahn eingesetzt, auch dass die eben durch seine Heimat führte und nicht an seiner Heimat diese unglaubliche moderne Treiber vorbeiführte. Das waren grosse Leistungen, aber er hat sich auf einen Perimeter beschränkt in seiner sehr, sehr vielfältigen Tätigkeit, auch immer noch als Arzt, immer noch als Wirt für die letzten Lebensjahre. Er war bis zu seinem Lebensende 1873 wirklich noch in Ämtern und Ehren und hat sich für seine Heimat eingesetzt.
Sehr gut, wir nähern uns bereits dem Ende dieses Gesprächs. Kaspar, haben wir irgendetwas Wichtiges außen vor gelassen oder gibt es eine Lücke?
Es gibt viele Lücken. Sein Leben wäre eigentlich wirklich einmal profund aufzuarbeiten und hätte durchaus eine Biografie, die tiefer gehen würde und die auch Archivarbeiten ermöglichen würde, verdient. Zu sagen ist, dass er diese Charakterisierung kommen, sowohl in seinen Lebensläufen wie in seinen Nachrufen klar zum Ausdruck, dass er auch ein sehr kerniger, ein sehr geradliniger, ein sehr konsequenter, vermutlich auch unglaublich unbequemer, beharrlicher, fast schon ideologischer Liberaler seiner Zeit war, eben dann nach 1848 auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er wird als Kind der 1830er Jahre dargestellt, aber ein sehr gescheiter, ein gewiefter und ein beharrlicher Politiker, der für mich klar in die Reigen gehört der Persönlichkeiten, die dieses Land vorbereitet haben, um nach 1848 erfolgreich zu werden.
Ja, also man kann sich vorstellen, dass wenn man mit diesen Widerständen kämpft, die dieser Mensch überwunden hat, muss man wahrscheinlich einen scharfen Charakter haben, um da mitzumachen. Ich möchte noch anmerken, wir sitzen hier bei dir zu Hause, Kaspar, und wir werden von einem Ölporträt von Melchior Diethelm begleitet, das ich wahnsinnig schön finde für dieses Gespräch. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Es war sehr interessant und ich glaube, eben dieses Leben gibt einen unglaublich guten Einblick in diese Zeit, in diese sehr prägende Zeit für unseren Bundesstaat und eben auch in die politischen Auseinandersetzungen, die ausgefochten wurden. Also vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Merci.
Ich überlasse euch in den Shownotes wie immer einige weitere Informationen zum Thema sowie zum Gastredner Kaspar Michel. Er hat unter anderem einen lesenswerten Artikel geschrieben, wo man die bewegte Vita von unserem Landammer Kruselkopf Melchior Diethelm ausgiebig nachlesen kann. Ein herzlicher Gruß geht nach Schwyz zu Kaspar, der sich die Zeit genommen hat, diese spannende Geschichte bei uns in der Zeitgenossenschaft zu erzählen. Danke für deine Zeit. Wer sich für die Staatswährung der Schweiz interessiert, sei auf die folgenden Episoden unserer Podcast-Reihe hingewiesen. Zur Neutralität gibt es eine Doppelfolge in Staffel 2. Dort wird die Zeit des Wiener Kongresses und des Sonderbundskrieges ebenfalls thematisiert, wenn auch aus einer anderen Perspektive. In der Bonusfolge der zweiten Staffel haben wir mit Frederik César Delaharp zudem ebenfalls eine weitere spannende Persönlichkeit aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Ein grosser Dank geht auch für diese Folge an das Tonstudio Tongarage in Baar. Wie immer konnte ich mich für die Postproduction auf die hochprofessionelle Unterstützung von Beda verlassen. Falls ihr Hilfe für ein Audioprojekt jedwelcher Art sucht, findet ihr unter www.tongarage.ch alle nötigen Informationen. Habt ihr Lust auf mehr Zeitgenossenschaft? Ihr findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, auf Instagram oder überall, wo man sonst noch so Podcasts hören kann. Jede Bewertung, jede weitere Empfehlung oder jeder Tipp für ein spannendes Thema hilft uns. Via fabian@zeit-genossenschaft.ch könnt ihr direkt mit mir in Kontakt treten. Ich wünsche viel Spass, bis zum nächsten Mal. Ciao!